Voll gut. Und Edgar, du hast uns gut vorbereitet. Ich bin jetzt noch ein bisschen angespannt. Das ist cool, wir haben hier Platz bekommen. Ich will euch in meine Wohnzimmeratmosphäre einladen. Edgar, dich hol ich als erstes mit nach vorn. Komm bitte noch mal vor. Vielleicht ist es doch kein Wohnzimmer, sondern womit du mich bekommen hast. Das ist die Umkleidekabine.
Wohl.
Setz dich gern einfach auf so eine Kiste. Genau, die müssten dich noch aushalten.
Ist gut.
In der Sporthalle, in der Umkleidekabine, dort will ich gern gleich nochmal anknüpfen. Wir holen jetzt noch ein paar Leute in die Umkleidekabine. Und damit auch etwas Weibliches in der Männerumkleidekabine ist, freue ich mich, dass die Rahel mit da ist. Ein Applaus für die Rahel. Roman Höller aus Oelsnitz. Für dich hat Edgar schon eine Kiste bereitgestellt. Ich hätte gern noch den Falk Schönherr bei mir vorn. Falk, du bringst bitte mal noch ein Mikrofon mehr mit und nimmst dir selber so eine Kiste noch. Dann würde ich gern noch den Erik Hochmuth hier vorn bei uns begrüßen, EC-Referent im Land. Bring dir ein Mikro mit. Hier, mit den Dingern kennst du dich gut aus, du kriegst ein kleines. Wen nehmen wir noch? Sieht schon nach einer guten Runde aus. Ich will natürlich noch unsere beiden Referenten dazu holen. Daniel und Simon, kommt ihr bitte noch mit dazu. Ich nehme den Kleinen hier aus Demut.
Ganz stolz.
Du lachst. Guckt euch das Bild an, merkt es euch. Das Genialste wäre für mich irgendwie, wenn wir hier von der Landeskonferenz wieder wegfahren und das adoptieren, nehmen und nachmachen mit dem Kreis, wo ihr denkt, mit denen baue ich doch hier gerade Gemeinde. Das sind unsere Verantwortungsträger und dann nehmt noch zwei mit dazu. Dann kommt ihr vielleicht auf so eine 6-Mann-Runde. Und dann stellt euch doch genau die Frage, die über die Edgar gesprochen hat, wie gelingt Sendung heute? Wozu gesendet? Also was machen wir gerade? Ist Stand? Werden wir unserer Aufgabe gerecht? Und welche Früchte sehen wir gerade? Einfach drüber reden. Nicht, das war richtig, das war falsch, sondern drüber reden. Und das will ich mit euch jetzt machen. Willkommen in der Umkleide. Schön, dass ihr noch angezogen seid. Aber mir gefällt dieses Bild so doll, weil dort hast du auch davon gesprochen, dass du dort stehst und hörst, was die Leute miteinander besprechen und denkst, oh, darf ich jetzt mit drüber lachen? Tue ich so, als hätte ich es nicht gehört? Oder nutze ich meine Gelegenheit und predige den Herrn? Hast du dort im Nachhinein schon mal gedacht, Chance vergeben?
Na klar, man ist da immer so dann da mit Männern, das sind ja nur Männer und wenn die da mal 2, 3 Bier getrunken haben, dann gibt es da, was zu Hause läuft und dann wird alle möglichen Sachen und Witze über Frauen und was auch immer, so ganz an dann, da, das ist nicht so einfach. Und da habe ich manchmal gedacht, habe ich vielleicht ein bisschen zu passiv gewesen, manchmal ein bisschen zu forsch. Da gibt es vieles, wo man merkt, okay, man kann da eigentlich nicht immer alles richtig machen, aber ich habe nie gedacht, dass es falsch war, dass ich dort bin. So, das war mir immer wichtig. So, und ich war neulich wieder auf dem Fußballplatz. Ich habe dann aufgehört, leider. Ich war denen nicht gut genug, wahrscheinlich. Und ich habe mich zu oft verletzt, ehrlich gesagt. Aber dann war ich neulich auf dem Fußballplatz, weil mein Sohn da jetzt spielt. Und dann kam ich mit einem von der AH, der auch aufgehört, sofort ins Gespräch. Und wir haben eine Stunde lang, wir haben gar nicht mit Fußball geguckt, wir haben eine Stunde lang geredet über unsere Kinder, Zukunft, Sachen, Glauben. Ich habe ihn eingeladen wir haben so einen Männerbauwagen bei uns. Er soll vorbeikommen. Es war ein richtig gutes Gespräch. Ich habe gemerkt, selbst das, was vor 2, 3 Jahren noch war, obwohl es jetzt schon eine Weile nicht mehr so ist, wirkt noch voll durch. Die Kontakte sind da.
Also darf ich festhalten, auch du hast dort Situationen, wo du denkst, ich habe gefailt, ich bin gescheitert, ich hätte die Gelegenheit nehmen können, nutzen sollen, aber es war nie umsonst da gewesen zu sein.
Nee.
Und es bieten sich immer wieder neue Gelegenheiten.
Ganz genau.
Das tröstet mich, da steckt für mich Zuspruch und Anspruch drin. Auch solche Typen haben beide Seiten. Danke für die Ehrlichkeit. Erik, du bist EC-Referent im aktiven Dienst, das ist cool. Und wir waren noch eine Weile gemeinsam Kollegen und ich muss mir ehrlich eingestehen, dass ich jetzt, wenn ich reflektiere, mir manchmal überlege, wie war das gut, die Prioritäten zu setzen zwischen ich verkündige den Gekreuzigten, ich evangelisiere in dem Jugendbereich in Sachsen, ich investiere die Samen auszusehen oder investiere ich dort hinein, eigentlich wissen die schon ganz viel, die sind schon ganz gut unterwegs, ich traue ihnen mal ein bisschen mehr zu, ich delegiere, ich gebe Verantwortung ab, ich spreche Wahrheiten in ihr Leben hinein, ich bilde sie aus. Wie ist deine Intention dazu? Wie versuchst du, den Schwerpunkt zu setzen? Bist du mutiger als ich? Hast du dort einen Schwerpunkt oder willst du eine neue Frage?
Weiter.
Also es ist wirklich eine schwierige Frage, weil es wirklich eine Spannung ist, in der man da steht. Also ich komme manchmal in Jugendkreise und ich bin ja in Gemeinschaftskreisen aufgewachsen, wo extrem viel Wissen da ist. Und da rede ich mit Jugendlichen, die mehr Bibelverse auswendig kennen und die besser einsetzen können im Gespräch. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, ja, was soll ich jetzt hier mitgeben? Und dann gucke ich in die Gesichter von den Jugendlichen und stelle manchmal fest, ja, die kennen die Verse, aber die suchen noch immer nach der Bedeutung für sich persönlich, für ihr Leben. Und ich glaube, so mein Auftrag als, oder unser Auftrag als EC-Referenten ist irgendwo das Wissen mit dieser tiefen Liebe, mit der Bedeutung von der tiefen Liebe zusammenzubringen und dann eben auch praktisch werden zu lassen. Mhm. In Gemeinde, so wir kriegen das schon irgendwie zusammen, wir kennen die Floskeln, wir wissen auch, dass da Liebe ist, aber was das wirklich mit dem Alltag zu tun hat, was das mit dem Schulalltag zu tun hat, das wirklich praktisch werden zu lassen, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich vielleicht mal besser, mal schlechter erfülle, diesen Transfer zu machen. Habe ich die Frage beantwortet?
Darf ich da mal was ergänzen? Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass da, wo wir Menschen in geistliche Verantwortung führen, für andere Menschen, also nicht geistliche Verantwortung für eine Gemeinde, irgendein Pöstchen oder so, sondern wirklich, wo man jemand anderes zu Jesus hinlieben will, dass das ein wahnsinniges Potenzial für geistliche Reife hat, wenn ich da anfange, für einen zu beten und dann irgendwann vielleicht auch mal mit dem zu reden und ihn mir wünsche, dass ich ihn irgendwann im Himmel an der Hand habe und mit ihm dann durch die Pforte gehe. Und wenn er zum Glauben gekommen ist, geht es ja weiter. Geistliche Verantwortung hört ja dann nicht auf, hast du ja gesagt, Edgar, Eddie, Edde, Ede, Ede.
Sorry. Hast du denn eine E-Mail von ihm bekommen schon? Nee. Pass auf.
Aber ich bin ja nicht seine Mutter.
Falk, du sitzt ja als Vertreter vom SGV-Vorstandsmitglied und nicht nur irgendeins. Und ich will dich mal frech fragen, der Verband, der hat da jetzt die Möglichkeit, neue Schwerpunkte zu setzen auch, ja. Wann rettet denn endlich die Verbandsleitung die missionarische Kultur unseres Verbandes? Ich frage für einen Freund.
Diese Stunde wird nicht kommen, sondern das ist was zu diesem geistlich Erwachsenwerden dazugehört und was für jeden Einzelnen ist. Ich würde trotzdem mal, darf ich 4 kleine Anstriche machen? Also in meinem Herzen sind 4 Dinge. Ich glaube, das Erste, was wir dringend nötig haben und wovon wir leben, ist eine Herzensorientierung. Also ich bin ausgerichtet auf Jesus, ich bin ausgerichtet auf sein Wort. Ich bin gespannt, ich bin präsent. Mhm. Wenn das ein Stück Fuß fasst in unserer Bewegung, in unserem Verband, werden wir ein Ja haben zu Menschen, ein Ja haben zur Gemeinschaft. Egal, ob die jetzt schon glauben oder noch nicht. Aber es gibt ein Ja für Menschen. Und dann kommen die Programme und dann können wir anfangen zu verwalten und Häuser zu bauen. Und ich habe in meinem Herzen so ein bisschen die Hoffnung, dass die ersten 2 Dinge wieder wachsen. Diese Herzensorientierung und diese Gemeinschaft, weil davon leben wir und das ist das, was Christus in uns tut. Weil wenn diese 2 Dinge nicht mehr da sind, bleiben Programme und Verwaltung. Und dann wird das Leben anstrengend. Und das ist so ein Stück mein Wunsch, dass das wieder wächst. ne, auch bei mir selber und dass ich da wieder hingucke und Leute an unserem Küchentisch begrüße und sage, schön, dass du da bist. Herzenshaltung, Herzensorientierung und ein Ja zur Gemeinschaft. Und ich denke, wenn das wächst, wenn das Christus in uns tut, dann kommen die Programme und dann kommt das andere.
Ich will gleich nochmal eine Rückfrage stellen. Ja, Sparta steht ein Applaus, den dürft ihr gleich geben. Ich feiere das sehr, was du dort gerade sagst. Du bist viel im Land unterwegs und ich will gar nicht deinen Kalender gerade sehen. Kommst du selber noch dazu, diesen Christus in dir, diesen missionarischen Grundgedanke zu leben, auszuprobieren? Hat der Herr für dich Freiräume, nennen wir es mal fromm? Nimmst du dir die Zeit dafür, selber in deiner Nachbarschaft oder wo auch immer, das ist ein bisschen eine freche Frage, aber du gibst immer, kannst du auch im Kleinen das noch erleben, dass es für dich als Falk und nicht als Verwaltungs...
Weißt schon. In 2 Jahren moderiere ich und du sitzt hier, ne? Na, das kann das.
Geroastet.
Nee, erstmal, also ne, ich komme durchs Land oder durch verschiedene Gemeinden. Das Erste, ich habe eine riesengroße Dankbarkeit für das alles, was ich sehe. Mhm. Wahnsinn, was hier passiert. Und Psalm 50, wer Gott Dank opfert, wer dankbar ist, dem wird der Weg zum Heil gezeigt. Darum geht's. Grundlegende Dankbarkeit. Nicht das Defizit, grundlegende Dankbarkeit. Christus ist da. Und jetzt zu deiner Frage. Es ist mir geschenkt worden im letzten Jahr, das hat auch was mit Oelsnitz zu tun, dass wir in diese Zellgruppenarbeit ein Stück mit eingestiegen sind. Und wir konnten jetzt seit Weihnachten haben einfach ein paar Leute eingeladen. Manche mit Gemeindehintergrund, manche gar nicht. Wenn alle da sind, sind wir alle 14 Tage 7 Personen. Und jetzt sitzt du tatsächlich mit Leuten am Tisch, die teilweise noch nie Bibel gelesen haben. Und das ist eine Erfahrung in meinem Leben, die habe ich noch nie gemacht.
Krass.
Und das darf ich jetzt das erste Mal mit fast 44 Jahren, sitze ich einer Person gegenüber, mit da bin ich auch ein paar Jahre in die Schule gegangen. Und dann lesen wir einen reichen Jüngling und dann frage ich, hast du die Geschichte schon mal gelesen? Nee, kenne ich nicht. Und dann fangen wir an, uns über diese Themen dieser Geschichte zu unterhalten. Und das ist, also trotz des vollen Terminkalenders, eine Erfahrung, für die ich Gott unglaublich dankbar bin.
Und hier könnt ihr klatschen. Und die klatschen nicht, weil du irgendwas besonders toll dort gemacht hast, sondern wegen diesem Satz. Weil du Gott dankbar bist, dass du das erleben darfst und du darfst in seiner Linie dort leben. Rahel, ich will da jetzt gern überleiten. Falk hat es schon erwähnt, ich freue mich. Du bist aus der Gemeinschaft in Oelsnitz, bist dort mit im Leitungsteam. Und was macht ihr? Wie gelingt Sendung heute? Was hättest du zu erzählen dazu?
Okay, ja. Also ich komme aus der LKG Oelsnitz, bin ein Teil des Leitungsteams und ich kann auch kurz eine Brücke schlagen zum Simon. Wir haben vor knapp 4 Jahren angefangen mit der Zellgruppenarbeit und in dem Prozess haben wir uns überlegt oder kam uns der Gedanke, gesetzt den Fall, es kommen Menschen zum Glauben. Was machen wir mit denen? Ne? Sind unsere Gemeinschaftsstunden vielleicht eine neue Heimat für Menschen, die Jesus neu kennenlernen, oder brauchen wir vielleicht ein neues Format? Ne? Und ja, es ist passiert, es kommen Menschen zum Glauben und es ging schneller als gedacht. Und ja, dieses neue Format Coffee and Church haben wir gebraucht. Genau. Und wir machen das jetzt so seit knapp 3 Jahren, haben ein evangelistisches Format, wo der Kern drin liegt, ja, was brauchen die Menschen, ne, die neu zu Jesus kommen und was bringen die auch mit? Brauchen tun die ganz viel von Gottes Wort, von der Bibel. Das ist unser Fokus. Und mitbringen tun die ganz viele Fragen. Und das ist der nächste Punkt. Genau. Das ist so inhaltlich, Coffee and Church. Natürlich gibt es da noch eine schöne Atmosphäre, schöne Musik, Kaffee und Kuchen, alles lecker zubereitet. Aber der Kern liegt bei dem Wort Gottes und den fragenden Menschen, die da dazukommen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also Coffee and Church, es gibt Kaffee und es gibt irgendeine gemeindliche Form, Church, Kirche. Und ihr ladet sie zu einer Veranstaltung ein? Wen ladet ihr ein? Ist das der Dunstkreis der Gemeinde? Und was erleben die, wenn die bei euch sind? Was ist anders als jede andere missionarische Veranstaltung, die im Land angeboten werden?
Okay, also der Dunstkreis der Gemeinde darf nur kommen, wenn er jemanden mitbringt. Genau, also jemanden mitbringen heißt, jemand, der Jesus noch nicht kennt oder einen Nachbarn oder vielleicht der schon mal lange mit Jesus unterwegs war und das nicht mehr ist. Genau. Jeder ist herzlich willkommen und wir brauchen natürlich auch Mitarbeiter, die das Ganze mitstimmen. Praktisch sieht das so aus, es gibt eine Ankommenszeit von einer halben Stunde, da gibt es Kaffee und Kuchen und leckere Getränke, Zeit zum Quatschen, zum Ankommen, ja. Genau, und dann starten wir mit einer Lobpreiszeit und dann kommt auch schon der Hauptakt. Es kommt ein Bibeltext, nur ein Bibeltext, vorgetragen, an die Leinwand projiziert und dann schließen sich auch schon die Fragen an, die anonym gestellt werden können, über Slido, über die Leinwand. Niemand sieht also, wer die Frage stellt, sondern es ist anonym. Und dann brauchen wir mutige Pastoren, die sich den Fragen stellen. Genau, die sich quasi nicht groß darauf vorbereiten können, denn die Fragen können durchaus auch schwierig werden.
Die dürfen also nur Fragen beantworten, die auch gestellt werden tatsächlich.
Natürlich.
Das klingt sehr angenehm. Also das Publikum kann voten, welche Frage vorn dran ist und dann genau. wird das immer größer und der Richtig. Pastor oder die eingeladene Person redet über das, was die Leute interessiert.
Richtig, genau.
Das klingt einfach, oder? Erzähl mir, was ist dann eure Erfolgsgeschichte, so wollt ihr nie darüber reden, ich weiß schon, aber wer lässt sich denn einladen tatsächlich?
Also das ist ein ganz breites Spektrum und für uns jedes Mal total überraschend. Es ist auf jeden Fall eine große generationsübergreifende Besucheranzahl. Man kann nicht sagen, junge Leute, alte Leute, es ist alles dabei. Parallel gibt es für die Kinder was, ne, eine Kinderbetreuung. Ja, das wollte ich noch mit dazu sagen. Und ansonsten sind die Leute, die werden mitgebracht, eingeladen, von den Schwiegereltern angefangen, über die neuen Zellgruppenbesucher, ne, die aber jetzt auch tatsächlich zu den ganz normalen Gemeinschaftsstunden auftauchen. Das geht dann weiter. Ne? Und ein Format, was eigentlich für jeden zugänglich sein sollte und ist.
Ich frage noch mal kurz kritisch zurück. War jemand sehr kritisch dieser neuen Idee gegenüber? Ich glaube, ihr habt neue Gemeinschaftsleitung gewählt gehabt und dann jetzt dürft ihr euch ausprobieren. Gab es Widerstände?
Eigentlich erstmal nicht. Wir durften ausprobieren.
Also erstmal eine Lobby mit einem fehlerfreundlichen Raum und jetzt merken Sie, so viele Fehler wurden gar nicht gemacht und das funktioniert.
Es ist immer eine Entwicklungssache, ne? Und klar reflektieren wir Dinge und Dinge können immer besser gemacht werden, als sie sind, aber im Grunde wirkt einfach nur Gott und dem dürfen wir da einen Freiraum lassen und wir dürfen Fehler machen, wir dürfen mutig Fehler machen. Ja.
Ich danke dir vielmals, Rahel, dass du dich auch hier vorne hinsetzt und uns das erzählst. Im Zuge dessen, Simon, ist dein Name jetzt auch nochmal gefallen. Ich glaube, ihr habt euch auch gedrückt. Du hast hier ganz schön viele Sachsen gedrückt bei deiner Anreise. Du kennst ja ein paar. Da fiel schon wieder dieses
Zelt. Ich habe auch eine gedrückt, die kannte ich gar nicht.
Oh, mal Hand hoch.
Ich dachte, ich kenne sie.
War's schön. Simon, du stehst für Zellgruppenarbeit. Erklär mir bitte mal den Unterschied zwischen so einer Zellgruppe und einem Hauskreis.
Ist eigentlich ein großer Unterschied und daraus gibt es dann viele Folgewirkungen. Ein Hauskreis, so wie ihr das wahrscheinlich auch kennt, ist dem Gottesdienst nachgelagert. Also wenn man Gottesdienst hat, Gemeinschaftsstunde und dann Leute mehr wollen, Schwarzbrot wollen, vielleicht kennt ihr das Wort, dann gehen die in einen Hauskreis, vielleicht wollen sie auch ein bisschen mehr Gemeinschaft, dann gehen sie in einen Hauskreis, nachgelagert. Und eine Zellgruppe ist dem Gottesdienst vorgelagert. Das heißt, die Leute gehen nicht durch die Tür Gottesdienst in die Gemeinde rein und werden dann aufgeteilt auf die Hauskreise, sondern sie gehen durch viele Türen. Wir haben es ja eben von Rahel gerade gehört. Da ist der Andockpunkt, da gehen sie durch diese Türen durch. Der Gottesdienst bleibt eine Tür, ist auch nach wie vor erlaubt, in Gottesdienst zu gehen zum ersten Mal. Ne? Aber die Hauptsache, und weil wir die Leute ja auch entsprechend einladen, kommen erstmal in die Zellgruppen. Und dann dauert das natürlich eine Weile, bis sie von den Zellgruppen auch in die Gottesdienste kommen. Vielleicht hat nicht jeder dann so ein tolles Format wie Coffee in Church, sondern ganz normale, schlichte Gottesdienste. Dann ist die Schwelle noch mal ein bisschen größer und dann dauert das eine Weile. Und deswegen, ich war mal Banker, wenn man da so ein bisschen Zahlenspielereien macht, ist in einer Zellgruppengemeinde immer mehr Leute in den Zellgruppen als im Gottesdienst. Ist ja logisch, weil die kommen da rein und es dauert eine Weile, bis die in den Gottesdienst kommen und dann kommen wieder neue Leute nach, wenn die dann irgendwann im Gottesdienst landen und dadurch sind da mehr. Bei einer normalen evangelikalen, ich weiß nicht, ob ihr das Wort mögt, ich sage jetzt mal bei einer normalen Gemeinschaft, da ist es eher so, dass vielleicht die Hälfte, und dann seid ihr gut, die Hälfte der Gottesdienstbesucher in der im Hauskreis sind. Also das ist der Unterschied und daraus folgt natürlich viel. Wenn das eine Tür ist, wenn das vorgelagert ist, muss das anders konzeptioniert sein, muss da was anderes auch geboten werden, dass jeder auch was von hat. Es ist nicht so ein Kuschelclub, wo man bis zur Wiederkunft Jesu dann zusammenbleibt, sondern ein ganz anderes Feeling, ganz andere Atmosphäre, die daraus entsteht.
Konzept habe ich verstanden. Am Telefon hast du mir was über eine Statistik erklärt, wo ziemlich ernüchternde Zahlen genannt wurden. Kannst du uns kurz mit reinnehmen von so und so vielen Zellgruppen, wie viele überleben das Ganze, ja. Wie viele übernehmen die DNA der Multiplikation, also die Schattenseite, aber bitte rede auch über die, die sich multiplizieren. Ja. Was passiert da?
Ja, es ist so, tatsächlich ist ein weltweiter statistischer Wert, dass von 10 gegründeten Zellgruppen 4 in normale Hauskreise übergehen, also die sich nie multiplizieren, wo dann auch keine mehr dazukommen. Dann 2 gehen ein, 20%, und nur 4 multiplizieren sich tatsächlich. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn sie sich einmal multipliziert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch wieder so ein statistischer Wert, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber dann ist der statistische Wert um die 90%, dass sie sich wieder multiplizieren. Mhm. Also wenn man diese erste Schwelle von Multiplikation überschritten hat, dann ist so ein Flow da, dann kann es ganz gut weitergehen. Und deswegen empfehle ich, unbedingt mal mindestens 2 Zellgruppen zu gründen, also damit zu starten, weil dann gibt es wenigstens die Chance, dass eine überlebt. Ja.
Vielen Dank auch für den Einblick mal, für den realistischen. Daniel, bist du auch so ein Elternabendopfer? Also den Begriff habe ich von hier gelernt, ein Elternabendopfer.
Opfer würde ich nicht sagen, aber ich wollte ja Verantwortung für meine Kinder übernehmen. Ja. Von daher bin ich dahin gegangen.
Das war ein kleiner Seitenhieb, ich übersetze mal.
An wen?
Nein, also meine Frau hatte gute Argumente und es ging ja auch zeitlich oft nicht. Also manchmal waren es häufig
Champions
so gewesen.
League-Finale und Elternabend gleichzeitig, war nee, schwer.
Fußball. Aber wenn 2 Kinder zur selben Zeit Elternabend haben und man hat 2 Elternteile, dann teilt man sich. Also ich bin aber auch nicht der Mensch, der groß mit Menschen dann jetzt große Gespräche anfängt und dann 2 Stunden sich da vielleicht unterhält oder so. Ich habe immer gemacht, dass ich wieder nach Hause komme.
Daniel, ich will das auch eher als Sprungbrett nehmen, weil ich bei dir am ehesten sehe, dass du selten in die Verlegenheit gerätst, nur mit frommen Leuten zu tun zu haben, sondern du bist oft das Elternabendopfer, das ist ein witziges Wort, wir übernehmen das jetzt einfach mal, und bist herausgefordert, ja, außerhalb einer frommen Bubble unterwegs zu sein. Und ohne vorwurfsvoll das zu sagen, geht es vielen von uns so, dass wenn wir unsere Freundeskreise mal durchseppen vor Gedanken, dass die meisten fromme Hunde sind. Liebe Leute, aber eben Christen. Hast du einen Tipp für uns, wie es die Motivation aufzunehmen gilt, so eine Konfrontation nicht zu scheuen, die Begegnung nicht zu scheuen? Hast du positive Erlebnisse, weil ich habe dich vorhin auch über die Rückfälle gefragt, aber du wirst sicherlich auch erlebt haben, wo Christus gnädig Wunder getan hat. Kannst du was mit uns teilen, wo du sagst, in meinem Dienst durfte ich das erleben, wie der Herr geführt hat, wie der Herr Leute befreit hat?
Ja, also gibt es einen privaten Kontext oder den beruflichen Kontext? Im beruflichen ist es so, dass unsere Bewohner, Rehabilitanten aus unseren Häusern zum großen Teil nicht christlich sozialisiert sind. Sie kommen von der Straße. Die haben das pure Leben mitbekommen, so wie es in der Welt ist. Da gibt es extrem viele, die noch nicht einmal die Bibel angefasst haben. Da ist kein Wissen da, nichts. Eher so alles, was man so auch, so ein esoterischer Mischmasch, den erlebe ich oft, wenn ich anfange, mich mit denen zu unterhalten. Und wir haben Andachten, die wir anbieten in unseren Häusern, die zum großen Teil auch momentan noch verbindlich sind. Und dann laden wir zu Glaubenskursen ein. Und das ist total spannend. Von 30, 40 Rehabilitanten kommen dann manchmal 6 Leute zu so einem Glaubenskurs. Und da werden Fragen gestellt, die würde ich nie stellen, weil ich einfach nicht auf die Idee kommen würde, solche Fragen zu stellen. Und das ist für mich ein Riesengewinn. Und mittlerweile ist es so, dass wir aus der sogenannten Alten Post, einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, da ist ein Glaubenskurs jetzt schon viele Monate im Gang. Und das machen wir mit 2 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und die erleben das genauso, dass das total bereichernd ist und meinen christlichen Horizont total verändert. Weil da auf einmal Fragen sind, die habe ich mir als Christ nicht gestellt. Aber wenn ich diese Fragen mal an mein Herz lasse, dann macht das was auch mit meinem Glauben. Und das finde ich total spannend, diesen Prozess.
Und ist das Teil des Rehabilitationsprozesses oder sind das fakultative Angebote, wenn ihr einen Glaubenskurs bewerbt?
Glaubenskurs ist freiwillig, absolut freiwillig. Und da haben wir Leute dabei, die sehr kritisch sind, aber auch neugierig. Die einfach auf ihre Fragen, die sie haben, Antworten haben möchten. Und wenn möglich, Antworten, mit denen man das Leben weiter positiv oder positiver gestalten kann. Hoffnung, ein Riesenthema, Vergebung, all diese Dinge. Und das ist ein Riesenmehrwert, den wir in unserer Arbeit entdecken, den wir gerne fördern wollen. Wir versuchen natürlich dann auch in die Gemeinde hin mit zu vermitteln, dass wir einladen zu unseren Gottesdiensten. Das gelingt zum Teil auch. Es ist eine Riesenhemmschwelle da, aus der Therapieeinrichtung in ein kirchliches Gebäude zu gehen. Jetzt zu Pfingsten wollen wir Bibelabende machen. Und mir ist heute nochmal bewusst geworden, dann nicht mit der Bekehrung stehen zu lassen, die Leute, sondern weiter was anzubieten, wo sie ins Gespräch gehen können und ihre Fragen mit hinbringen können. Und das ist wieder eine Frage von, bin ich präsent oder ist es zu Hause am Fernsehen gemütlicher, als mit den Leuten dann sowas zu machen?
Ich danke dir vielmals. Ich muss mal kurz hier an mein Fahrrad. Ein Paket will ich noch ausliefern. Erik, du hast mir was mitgegeben. Der EC, die Jugendkreise, sollten das hoffentlich als Postsendung schon mal bekommen haben. Kannst du uns erklären, welchen Versuch ihr gerade startet, das Jahresthema dort auch ein Stück umzusetzen?
Ja. Also vielleicht ein kleiner Vorgedanke, wie ist es zu dem Jahresthema gekommen? Sendungsverfolgung, vielleicht hat der ein oder andere hier im Raum gefragt, was hat es mit dieser komischen Kiste auf sich? Ja, das geht so ein bisschen mit auf meine Kappe, beziehungsweise auf unsere Referentenkappe. Falk war auch mit in der Runde. Wir haben festgestellt, die letzten Jahre ist uns das an vieler Stelle nicht gut gelungen, rauszugehen aktiv. Wir haben es uns doch sehr bequem gemacht in unseren Gemeindehäusern und Jugendräumen und wir wollten das dieses Jahr ganz bewusst anders machen. Wir wollten aber auch, ich blicke auf die Jugendlichen, die nicht alleine stehen lassen mit diesem Auftrag. Wir wollten da die Hemmschwelle runternehmen, das leicht machen und haben überlegt, wie kann das aussehen. Und haben uns entschlossen, zum einen wollen wir die Events, die Aktionen, die wir im Laufe des Jahres haben, so gestalten, dass die zum Thema passen. Und wir wollen nicht nur von Sendungsverfolgung reden, sondern das ganz praktisch werden lassen und es auch nutzen. Und wir wollen aber auch in dem Alltag der Jugendlichen Möglichkeit geben, praktisch Sendung zu leben. Und da haben wir uns eben diese kleine Schachtel überlegt, ich mache die mal auf. Für die, die es nur aus der Entfernung sehen, das sieht hier zwar wie ein DHL-Aufkleber aus, aber das ist einfach ein sehr passendes Design. Und in dieser Box sind so ganz verschiedene Karten. Mit Aktionen sind welche, wo die eigene Idee draufsteht, aber es sind eben auch Ideen, die wir als Team uns überlegt haben, zum Beispiel haben wir hier die Aktion, mal als Beispiel den Gebetsspaziergang. Eine Aktion, wo die Jugend sagen kann, sie nimmt diese Karte, Freitag oder Samstagabend, wenn Sie Jugend haben, unvorbereitet, Sie lesen sich die Aktion durch. In dem Falle würden Sie als Gruppe durch den Ort spazieren gehen und im Gespräch mit Gott für den Ort beten. Fragen, hey Gott, was hast du hier eigentlich vor? Wie können wir hier Sendung leben? Und da haben wir hier, es sind glaube ich mehr als 20 Karten, das Umfeld verstehen, auch diakonische Aktionen. Also wenn wir gesendet sind, Gottes Liebe in die Welt zu tragen, dann bedeutet das auch ganz oft nicht zu verkündigen, sondern einfach das zu leben und zu zeigen. Und das hier zum Beispiel ein Besuch im Seniorenheim als dieser so ein Liebesakt aus unserer Sendung heraus. Und es sind ganz viele Sachen mit dem Wunsch, wirklich die Hemmschwelle zu sinken, dass Jugendliche einfach sagen können, hey, es ist einfach rauszugehen.
Also einfach ein ganzer Blumenstrauß an Ideen, den sie nicht abarbeiten sollen, Januar, Februar, fährt, sondern nehmt euch was, was zu euch passt und probiert es aus, richtig?
Genau, wir kommunizieren schon immer noch so einen leichten Appell, weil wenn man nur den Blumenstrauß bekommt, so Schachteln haben in Jugendkreisen auch einen sehr hohen Dekorationsfaktor. Und dafür haben wir diese Box nicht entwickelt, sondern natürlich haben wir gesagt, wir wollen, dass das praktisch wird. Und wenn ich mit meinen Jugendlichen unterwegs bin, ich ermutige die dazu, in diese Box zu gucken, die Sachen auch zu terminieren, ein sehr wichtiger Punkt in der Umsetzung. Wir haben da noch so ein Paket mit Aufklebern dabei für diese Aktion, die sie sich in den Kalender kleben können, damit sie wissen, wann sie die auch umsetzen wollen. Genau, grundsätzlich ein Angebot, soll die Hemmschwelle sinken, es soll erleichtern, ne? Und trotzdem wollen wir auch in einer positiven Art und Weise mit einem liebevollen Druck motivieren, das auch umzusetzen.
Der liebevolle Druck, das ist gut. Ihr Lieben, ich gebe mal eine Frage an alle und ihr könnt überlegen, ob du da eine Antwort dafür hast. Weil am Ende steckt bei Verfolgung trotzdem auch noch Verfolgung drin. Und mir kam so der Gedanke, was kostet es uns eigentlich? Was lasse ich es mich kosten? Erleben wir in unserem aufgeklärten Land überhaupt Verfolgung? Wenn ja, wie sieht die aus? Was ist es euch wert einzusetzen? Und was kommt denn dabei rum? Also wenn ich das jetzt auch investiere, ist der Gewinn größer oder habt ihr dort auch Rückschläge erlebt? Weil bei diesen Kosten, ihr könnt jetzt drüber nachdenken, ob ihr eine Antwort habt zu, was kostet mich meine Sendung? Weil bei diesen ganzen Paketen und als ja die Deko hinzugebaut worden ist, will ich mal einen kleinen Tipp noch geben. Was wäre denn, wenn du was versendest, auf den Empfänger, nee, nur den Absender ausfüllst, und zwar da, wo du es hinschicken willst, und den Rest füllst du nicht aus und machst keine Briefmarke drauf? Ja, du hast begriffen, worauf ich hinaus will, ne? Was würde denn mit einem Paket passieren, wo nur die Adresse draufsteht, der es abgeschickt hat? Es kommt zum Absender zurück. Und wenn das aber die Adresse ist, wo ich es hingeschickt haben will, da spare ich doch eine Menge Geld, oder? Ja, denk mal drüber nach. Das dauert kurz. Aber wir machen das nicht. Das ist nicht rechtens. Aber dort habe ich überlegt, gibt es denn so... Ja, das ist Sünde. Gibt es denn so Kniffe, wo man auch sparen kann oder sagt, ah nee, das machen wir nicht, das ist uns zu teuer. Das sollte nur eine kleine Lücke für euch lassen, dass ihr jetzt drüber nachdenken könnt. Was kostet oder was lasse ich mich meine Sendung kosten?
Also ich glaube, den wichtigsten Punkt, den hatten wir heute schon einige Male und den hast du jetzt auch angedeutet. Das, womit wir Sendungen bezahlen, ist Bequemlichkeit. Also es ist sehr bequem, ich bleibe wieder bei dem Bild des Jugendraums, ne, auf dem Sofa zu sitzen und dann kommt der Referent und bringt mir was mit und ich darf konsumieren. Wenn es aber um Sendung geht, dann hört genau das auf. Dann geht es nämlich darum, dass ich aktiv werden muss und was machen muss. Und das ist zutiefst unbequem. Und da rede ich auch nicht nur über meine Jugendlichen, da rede ich auch über mich. Es ist sehr bequem, in meinem Beruf gesendet zu sein, ne? Ich werde dafür auch bezahlt. Ne? Das ist klar, das ist der Auftrag klar, aber hey, wie sieht es denn dann mit meiner Freizeit aus? Und da merke ich, da ist mir meine Bequemlichkeit doch sehr wertvoll.
Geht voll in die gleiche Richtung. Die Komfortzone müssen wir verlassen. Also der Preis ist, die Komfortzone zu verlassen. Kleines Erlebnis dazu. Ich habe Kontakt bekommen zum neuen Bürgermeister meines Dorfes. Es ist einfacher, im Dorf zum Bürgermeister Kontakt zu bekommen. Vorher wurde für den beim sogenannten Erweckungsgebet regelmäßig gebetet. Also er wurde weich gebetet. Ja. So, und dann habe ich den tatsächlich mal die Möglichkeit gehabt, den einzuladen. Und ich dachte so, wenn der jetzt kommt, ja, bin ich mutig genug, meine Komfortzone zu verlassen und hauen wir mal richtig einen raus. So, ne? Und dann kam der tatsächlich und dann, bei uns ist immer der Ablauf, erst Essen, dann Icebreaker, dann Musik, dann Bibel und zum Schluss Gebet. Und Gebet ist das, wo am meisten passiert. Und ich habe gedacht, mal sehen, ob ich den Mut habe, ob ich meine Komfortzone verlasse oder nicht. Wir setzen den in die Mitte und wir anderen 7 Männer, sind hier auch genau 7, wir stellen uns um den rum und beten für den. Uah. Hättet ihr euch getraut? Also ich war unsicher. Und dann wollte ich noch einen draufsetzen, habe gesagt, und wenn er denn schon mal da sitzt, dann könnte ich ihm ja auch noch zum Schluss die Hand auflegen und ihn segnen. Oh. Ja. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht, aber die Buchse war voll. Und dann hat einer, bevor wir angefangen zu beten, hat gesagt, ich habe dich nicht gewählt, aber ich bete jetzt trotzdem. Und das war so der Eisbrecher für die Situation. Also es war dann auf einmal überhaupt nicht mehr zwanghaft und wir haben dann für ihn gebetet. Ich habe ihn nachher gesegnet. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was das bewirkt in so einem Menschen, der wirklich nicht irgendwie fromm irgendwie einen Kontakt hatte. Der hat herzhaft geweint danach, weil er hat sowas noch nie erlebt, dass in seinem Beisein für ihn gebetet wurde. Also da darf man auch, muss man nicht die Schwelle irgendwie ganz niedrig legen, sondern einfach aus seiner Komfortzone raus und das leben, was man glaubt.
Es kostet unsere Komfortzone, das nehme ich dort als Fazit mit, aber wer sich traut und mutig ist, erlebt Gottes Wirken und Eingreifen.